Hey, mein Name ist Laura, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und begrüße dich herzlich beim Eva Monder Podcast Diagnose Frau. Hier dreht sich alles rund um Frauengesundheit, denn unsere Mission ist, Frauen in jeder Lebenslage zu unterstützen, sowohl mit unseren Produkten als auch mit Magazinbeiträgen und diesem Podcast. Durch Interviews mit ExpertInnen und Erfahrungsberichten zeigen wir dir, du bist einzigartig, aber nicht alleine. Weitere Infos sowie den Link zu unserem Online-Magazin findest du in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Hi Melissa, ich freue mich, dass du hier im Diagnose Frau Podcast mit dabei bist als Expertin zum Thema Kinderwunsch. Du machst das ja auch als Beruf. Und bevor wir jetzt starten, bitte ich dich, dich mal kurz vorzustellen für alle, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du genau? Und ja, was sind vielleicht sogar so deine Hobbys?
Ja, danke Laura auch für die Einladung in diesen Podcast. Ich freue mich da immer total, wenn es diese Plattform für den Kinderwunsch auch gibt. Also auch danke dafür, ne, dass du mit dem Podcast diese Plattform bietest, um da ganz offen drüber zu sprechen. Hallo auch an alle Zuhörerinnen. Ich bin die Melissa, ich bin Kinderwunschcoach. Ich komme selber tatsächlich aus einem langen Kinderwunsch. Ich war 5 Jahre im unerfüllten Kinderwunsch, hatte da viele Hindernisse, die ich übergehen musste, bis ich dann dieses Thema für mich gelöst habe. Ich bin mittlerweile Mama von 2 Jungs und bin tatsächlich hauptberuflich Kinderwunschcoach, helfe also Frauen und Paaren dabei, auf natürlichem Weg ihre Fruchtbarkeit zu verbessern, gesund in eine Schwangerschaft zu starten und einfach auch das Gefühl zu haben, ich kann etwas tun, ganz konkret in meinem Kinderwunsch, um meinem Ziel auch wirklich näher zu kommen.
Und was machst du in deiner Freizeit so, außer deinem Coaching, was ja wahrscheinlich sehr erfolgreich ist?
Ja, das Coaching nimmt viel Platz ein, das stimmt. Ich habe auch tatsächlich noch Freizeit. Also in meiner Freizeit, wir leben auf Zypern. Das heißt, ich bin viel draußen, genau. Wir sind viel hier am Pool, am Meer. Ich bin einfach so ein absoluter Sonnenmensch. Für mich trägt es unglaublich zu meiner Laune bei, wenn draußen die Sonne scheint. Und deswegen haben wir uns letztes Jahr gedacht, wir müssen da auch wohnen. Das heißt, wir können unglaublich viel Freizeit in der Sonne verbringen. Und das mache ich. Ne? Also ich bin Sportlerin, ich bin sehr sportlich, deswegen mache ich da viel. Und das Wochenende gehört den Kindern.
Sehr schön. Das klingt nach einem sehr erfüllten Leben auf jeden Fall.
Ja, wir genießen es.
Ja, das glaube ich sofort. Du hast ja gerade gesagt, du hast selbst oder ihr habt selbst 5 Jahre lang probiert, schwanger zu werden. Ist es denn so eine typische Zeit oder ab wann würdest du sagen, könnte man ja Hilfe in Anspruch nehmen? Also wann ist es so typisch, nach welcher Zeit ist es typisch, dass die Frauen oder Paare auf dich zukommen?
Also ich halte jetzt 5 Jahre nicht unbedingt für typisch, ne? Also das war schon lang. Ne? Wann sollte man sich Hilfe holen? Ich finde das ganz individuell. Es gibt diese Empfehlungen, ne? Wenn man sagt, ab 35 nach 6 Monaten probieren auf natürlichem Weg, unter 35 nach 1 Jahr. Ich finde das aber sehr stereotyp. Also ich würde da eher sagen, es gibt ein paar Basissachen, die kann man direkt am Anfang machen. Die halte ich für immer sinnvoll, egal wann man startet, egal wie alt man ist. Ne? Wenn man sagt, okay, ich bin jetzt im Kinderwunsch, auch wenn man schon eine Weile drin ist, so diese Basissachen, die kann man direkt umsetzen. Und wenn ich dann aber merke, okay, auf eigenem Weg komme ich nicht weiter oder es gibt so viele Informationen, da weiß ich überhaupt nicht, was ich zuerst machen soll, mir fehlt einfach dieser Plan oder dieses Vertrauen auch in den eigenen Körper, dann halte ich das für sinnvoll, ja nochmal die Zeit zu investieren und zu sagen, ich will jetzt mal wirklich effizient daran arbeiten, auf natürlichem Weg eine gute Basis zu schaffen, das einfach nochmal so ein bisschen filtern, einen ganz konkreten Plan zu haben. Und dann kann man erstmal weiterschauen, ne? Was verändert sich da. Ne? Aber das sind so die Zeiträume, das ist ja nochmal eine andere Frage, wann kommen die Frauen und Paare zu mir? Das ist auch unterschiedlich. Die meisten sind aber tatsächlich schon etwas länger im Kinderwunsch. Ja? Also entweder bisher unerfüllt, also haben tatsächlich erstmal ein Thema damit, überhaupt schwanger zu werden. Oder auch Frauen und Paare, die eben auch Fehlgeburten hatten und die auf medizinischem oder reinem schulmedizinischem Weg nicht mehr weiterkommen und sagen, ich merkt doch, da ist was. Ich kriege aber von der Medizin die Aussage, ist alles in Ordnung, warten Sie es ab, entspannen Sie sich mal. Und das aber nicht akzeptieren können und legitimerweise auch nicht akzeptieren wollen, sondern sagen, ich weiß doch, ich kann da was machen. Ich muss das doch jetzt nicht aussitzen, sondern kann da mal ganz konkret Dinge in Gange bringen und da einfach noch mal gucken, was kann ich denn persönlich tun. Ne, und das sind so die meisten, die dann zu mir kommen.
Also kommen schon viele zu dir, die medizinisch gesagt bekommen haben, ja, das funktioniert einfach nicht bei euch, aber dann letztendlich bei dir Hilfe suchen und es dann doch geklappt hat?
Ja, das auch. Aber was ich eigentlich meine ist, wenn die Frauen zum Arzt gehen, ne, und Blutergebnisse machen lassen und diese klassischen Untersuchungen machen lassen und dann gesagt bekommen, bei ihnen ist alles in Ordnung, ihre Blutwerte sind in Ordnung. Mhm. Ja, aber die Frauen dann trotzdem denken, ja, da ist doch aber noch was. Ich merke doch, dass da was nicht in Ordnung ist, wäre ich doch schwanger. Ne? Mhm. Oder ich habe halt noch Zwischenblutungen, Schmerzen, Krämpfe, irgendetwas, ne, was eigentlich nicht für ein Hormongleichgewicht spricht. Aber auf medizinischem Weg kommt man nicht weiter, ne, sondern man schaut dann, muss auch irgendwie andere Möglichkeiten geben, das rauszufinden, was da die Ursache ist und was man da machen kann. Das sind die einen. Aber ich habe auch viele Paare dabei, die schon ganz, ganz viel probiert haben. Ne? Also gesagt haben, ich habe mich doch gesund ernährt, ich mache Sport, ich meditiere. Ich war sogar schon in der Kinderwunschklinik, habe künstliche Befruchtung machen lassen. Ne? Hat trotzdem nicht geklappt. Auch die Frauenpaare habe ich im Coaching und viele davon werden dann auch schwanger.
Cool. Und was sind so die ersten Punkte, die du mit den Paaren durchgehst? Wahrscheinlich ist das auch ziemlich individuell, auch so auf die Alltagssituationen abgestimmt. Aber gibt es denn klare Maßnahmen, die du dann empfiehlst?
Ja, also es gibt drei Basisdinge, die ich immer mache, um überhaupt erstmal rauszufinden, was ist denn die Priorität? Wo fangen wir denn an? Ne? Wo könnte denn der erste Schritt sein und dann auch die weiteren sich ergeben? Und diese Grunddinge sind Punkt 1, was sind die Symptome? Ja, also was stelle ich überhaupt an meinem Körper fest? Wie ist der Zyklus? Welche Symptome habe ich im Alltag? Ne? Dann, weil es ist immer wichtig, rauszufinden, was sagt mir das schwarz auf weiß? Ja, welche Blutergebnisse habe ich? Und auf der anderen Seite aber auch rauszufinden, was sagt mein Körper mir? Also was merke ich denn davon überhaupt und in welche Richtung deutet das? Ne? Dann mache ich Blutwerte. Die mache ich nicht selber, sondern da frage ich danach, geh bitte zu dem Arzt oder zum Labor und hol dir diese Blutwerte. Das sind nämlich häufig Blutwerte, die auf den regulären Blutergebnissen gar nicht draufstehen, auf den normalen Blutbildern.
Welche sind
das? Und dann geht es ja auch um die, ja, sage ich gleich noch was dazu. Mhm. Es geht ja auch um die Deutung. Ne? Also wir haben bestimmte Referenzbereiche. Und diese Referenzbereiche, da muss man sich überlegen, wo das herkommt. Mhm. Ne? Weil wann gehst du zum Arzt? Normalerweise, wenn du ein Problem hast oder wenn du krank bist, wenn es jetzt schlecht geht. Ne? Das heißt, die Labore haben im Durchschnitt die Werte von Menschen, die eher krank sind. Ja, und wir wollen uns ja im Kinderwunsch nicht an einem Durchschnitt der Kranken orientieren, sondern im besten Fall an Optimalwerten. Deswegen, es geht auch darum, rauszufinden, wie deute ich diese Werte für mich. Ja? So, das ist das Nächste. Eines dieser Blutwerte, die zum Beispiel super selten auf normalen Blutbildern vorkommen, ist der sogenannte DHEA-Wert. Das ist ein Hormon, unser Anti-Aging-Hormon, was unsere Fruchtbarkeit beeinflusst. Ne, wird im Laufe der Jahre weniger, wird unter Stress stärker verbraucht, hat aber einen immensen Einfluss auf unsere Fruchtbarkeit, zum Beispiel. Ne, und das dritte Tool, was ich nutze gleich am Anfang, ist die Haarmineralanalyse. Ja, also im Blut kann man sich vorstellen, wir haben da eine Momentaufnahme von dem, was im Blut ist. Ja, Schilddrüsenhormone zum Beispiel, ne, die haben wir im Blut in dem Moment. Ich weiß aber nicht so genau, wie gut wirken die denn an der Zelle? Also machen die das auch, was die machen sollen, diese Hormone? Und das schauen wir mit den Haaren. Ja, insbesondere dann, wenn ich weiß, ich habe schon so viele Blutbilder gemacht und ich kriege da irgendwie nichts Neues raus, ja, dann habe ich ja keine Möglichkeiten mehr, noch mehr damit zu erreichen, ne? Sondern dann brauche ich mal einen anderen Blickwinkel, mal eine andere Methode, ne? Um irgendwie anders auf das Ganze zu schauen. Und das ist für mich die Haaranalyse. Ne? Dadurch, dass die Haare wachsen, habe ich einen längeren Zeitraum, den ich teste. Also nicht nur einen Moment, sondern bei 2 Zentimeter Haarlänge sind das zum Beispiel in etwa 3 Monate. Mhm. Also mehr Daten, eine validere Aussage. Und ich teste Haarzellen. Das heißt, wenn da was in den Zellen ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch viel größer, dass sich das in anderen Zellen in meinem Körper befindet. Das sind so meine 3 Basic Tools, mit denen ich arbeite. Und darauf bauen wir dann unsere Strategie auf.
Und wenn jetzt da theoretisch alles in Ordnung ist, also sowohl bei der Haaranalyse als auch bei den Blutwerten und so weiter und so fort, was sind denn dann so die nächsten Schritte, die du einleitest?
Also erstmal habe ich noch nie erlebt, dass in der Haarmineralanalyse nichts rausgekommen ist.
Okay, das ist schon mal gut zu wissen.
Das ist so das Erste, ne? Ja, auf jeden Fall. Und was auch ganz wichtig ist, mir ging es damals auch so, ich habe gedacht, boah, ich bin sportlich, ich ernähre mich gesund, ich schlafe ausreichend, ich fühle mich eigentlich gut, also ich fühle mich jetzt nicht schlecht oder krank. Warum kann es sein, dass da trotzdem irgendwas ist, was eine Schwangerschaft stört? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Weil alles ist irgendwo individuell. Es gibt Basics, an die man sich halten kann, Grundsätze, die funktionieren. Aber in der Ernährung haben wir individuelle Unverträglichkeiten oder Verträglichkeiten. Beim Stressempfinden haben wir eine unterschiedliche Ausprägung, wie intensiv oder sensibel wir auf Stress reagieren, was wiederum unsere Fruchtbarkeit beeinflusst. Supplements. Nicht alles hilft bei jedem und ne, bei allem, was man da so haben kann, ne, sondern auch da macht das unglaublich Sinn zu gucken, was habe ich denn überhaupt zu wenig, was habe ich aber auch zu viel, was meine Fruchtbarkeit oder mein Stoffwechsel im weitesten Sinne dann auch stört. Ne? Und das ist eben das, was wir über die Haarmineralanalyse eher herausfinden, meiner Meinung nach.
Und was sind denn häufige Nährstoffe, also Mikronährstoffe, die dann zu viel im Körper sind, die das auch in der Fruchtbarkeit widerspiegeln könnten?
Ein Klassiker sind Calcium und Kupfer. Mhm. Wenn ich zu viel Calcium habe, Calcium ist so die Bremse des Stoffwechsels. Das macht den Stoffwechsel langsamer. Der Ziel unseres Stoffwechsels ist Energieproduktion. Also wenn du alles mit Geld bezahlst, bezahlt dein Körper alles mit Energie. Kannst du dir vorstellen, wenn die Energie fällt, ja, oder nicht genug davon da ist, dann gehen wir ganz schnell ins Dispo. Ja, das heißt, wir haben nicht mehr genug und der Körper versucht, irgendwie an diese Nährstoffe ranzukommen. Ne? Um Energie zu produzieren. Priorität Nummer eins. Ne? Dann wird die Schilddrüse langsamer. Dann sagt der Körper, wenn ich nicht genug Energie habe für meine Grundversorgung, warum sollte ich dann genug Energie haben für eine Schwangerschaft?
Ja.
Also, das ist erstmal das eine. Und Kupfer bindet sich gerne an Östrogene. Also, wenn ich zu viel Kupfer habe, habe ich auch eher meine Tendenz zu einer Östrogendominanz. Also ein Hormon, was in der ersten Zyklushälfte normalerweise dominant ist, in der zweiten aber fallen sollte. Ne, weil sonst resultiert das in dem in der Gelbkörperschwäche, Progesteronmangel, was man manchmal in dem Zusammenhang hört. Kupfer löst häufig Entzündungen aus. Entzündung ist immer ganz blöd für unseren Körper im Kinderwunsch, weil auch da die Priorität ja darauf liegt, die Entzündung zu regulieren und nicht auf dem Schwangerwerden. Also wir versuchen also, als Zusammenfassung Störfaktoren rauszunehmen, die diese Fruchtbarkeit stören könnten und dafür aber Dinge dazu zu geben, die diese Fruchtbarkeit unterstützen und eine Schwangerschaft eher begünstigen.
Und welche sind das zum Beispiel?
Das sind zum einen Nährstoffe, klar, jetzt haben wir gerade darüber geredet, ne? Nährstoffe über verschiedene Wege, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, ne? Das sind so die Nährstoffvariante. Das ist aber auch Regeneration, ne? Also Entspannung, ne? Das trägt auch auf jeden Fall dazu bei. Und das sind eigentlich auch schon die großen Hauptfaktoren, weil man darunter alles weitere gliedern kann. Ne? Mhm. Wie gesagt, es kommt immer ein bisschen darauf an, auf welche Priorität ich gehe. Also was da ganz besonders wichtig ist. Ne? Aber das sind so die Hauptkriterien. Ne? Das sind einmal, ist dieses Stressthema Nebenniere. Dann ist das Thema ja auch Darmgesundheit. Wie kann ich überhaupt das, was stört, rausbekommen und das, was hilft, rein in den Körper? Ne? Das ist auch die Schilddrüse auf jeden Fall. Ne? Also das spielt alles im Großen und Ganzen eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Gibt es denn bestimmte Nährstoffe, die ganz besonders wichtig sind für den Kinderwunsch?
Ja, es gibt ein paar Basics. Also ein Basic ist zum Beispiel Magnesium. Ja, Magnesium ist an über 300 Stoffwechselprozessen beteiligt. Das heißt hier ganz essentiell wichtig, erhöhter Bedarf in der Schwangerschaft. Dann haben wir Aminosäuren. Aminosäuren ist häufig unterschätzt. Also insbesondere, weil wir über die Ernährung schon den Makronährstoff, den wir am schwierigsten aufnehmen, also der am wenigsten vorkommt in unserer Ernährung, sind Proteine. Aminosäuren sind Proteine, sind aber Bausteine für alle Hormone. Mhm. Also Aminosäuren sind die Basis für Schilddrüsenfunktion, sind die Basis für die Entgiftung. Es ist so viel, was Aminosäuren machen. Und insbesondere vielleicht auch als Vegetarier und Veganer habe ich eher einen Mangel. Ne? Weil das komplette Aminosäurenprofil, was wir brauchen, kommt hauptsächlich in tierischen Produkten vor. Das heißt jetzt nicht, alle Vegetarier und Veganer müssen auf einmal wieder Fleisch essen, aber man sollte schon ein Augenmerk darauf haben, dass man diese Aminosäuren zusammenbekommt. Ne? Also das ist zum Beispiel eines der Nährstoffe, die wichtig sind. Omega-3 kann ein Basic sein, ne? Auch für die Stressresilienz, ne? Zum Beispiel. Es gibt auch noch verschiedene andere, also Zink, auch wichtig. Ne? Zink wird für die Produktion von Progesteron gebraucht vom Körper. Ne? Das ist zum Beispiel auch ein Basic.
Ja, ich glaube, es gibt, also eigentlich sind ja alle Nährstoffe super relevant, ne? Aber bestimmte haben ja einen besonderen Einfluss so auf unseren Hormonhaushalt. Deshalb sollte man da auf erstens mal ansetzen und schauen, habe ich da vielleicht einen Mangel? DHA, EPA-Fettsäuren, also Omega-3-Fettsäuren sind ja auch oft sehr, sehr großes Thema. Deshalb finde ich, sollte man da auch nochmal schauen. Aber es gibt ja auch bestimmte Wirkstoffe in so Pflanzen, also beispielsweise Mönchspfeffer oder Kurkuma, was ja oft empfohlen wird oder in manchen Nahrungsergänzungsmitteln drin ist. Was hältst du denn davon? Hast du da schon Erfahrungen mitgemacht?
Mhm. Ja, Mönchspfeffer wirkt nur, wenn der Prolaktinspiegel zu hoch ist. Mhm. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe einen unregelmäßigen Zyklus und lasse meinen Prolaktinspiegel testen und sehe, der ist zu hoch, dann kann man Mönchspfeffer nehmen, meiner Meinung nach, ist eine Symptombehandlung. Ja, also das setzt jetzt nicht da an, warum ist denn mein Prolaktin zu hoch? Das ist eher die Frage, die mich dann interessiert und eher zielführender ist und langfristiger. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe schon etwas gemacht, um das Prolaktin zu senken, also an der Ursache zu arbeiten, das Prolaktin ist aber immer noch hoch, dann finde ich, kann man Mönchspfeffer durchaus nehmen. Muss man halt gucken, ob es bei einem individuell wirkt. Das ist nicht bei jedem so, ne? Und dann das Kurkuma hast du noch angesprochen. Kurkuma finde ich ganz gut. Ne? Kurkuma ist antientzündlich. Ja, und Entzündungen, ne, sagt man ja eben schon mal, da ist das Immunsystem halt immer so reaktiv. Ne? Da ist das Immunsystem immer ganz groß mit dabei. Und Entzündungen brauchen wir nicht im Kinderwunsch, ne? Und auch nicht in der Schwangerschaft. Deswegen alles, was so antientzündlich ist, finde ich gut. Ne? Also finde ich wichtig, finde ich bei diesen Dingen, auch wie Kurkuma, goldene Milch und alles in die Richtung. Wenn ich selber merke, oh, das bringt mir voll was. Also allein dadurch, dass ich die Milch trinke jeden Tag, habe ich so ein Tool, von dem ich weiß, boah, jetzt tue ich was für meinen Kinderwunsch. Ne? Und kann aktiv was dazu beitragen. Dann finde ich, macht das Sinn, ne, sowas zu machen. Mhm. Ne, so auch für dieses Ei. Ich finde, man muss es mal so ein bisschen beides sehen. Ne? Was macht das auf der körperlichen Ebene und was macht das mit meinem Kopf? Und dafür alleine finde ich das schon gut. Ne?
Ja, ich finde auch, dass ja Wohlbefinden, du hast ja auch gerade Stress angesprochen, dass das ja ein riesen Faktor ist. Ne? Und ich habe auch jetzt schon oftmals gehört, dass viele im Kinderwunsch beziehungsweise unerfüllten Kinderwunsch auch eine extrem stressige Phase hatten und als allein schon dieser psychische Stress abgefallen ist und eine Routine eingekehrt ist und so weiter, dass es dann eher geklappt hat, weil ich meine, Stress wirkt sich ja auch auf unseren Hormonhaushalt aus und kann da einiges durcheinander bringen und für einen Kinderwunsch eben sehr negativen Einfluss haben. Deshalb finde ich das ganz wichtig. Ich wollte jetzt noch mal kurz fragen wegen dem Prolaktinspiegel. Wenn der zu hoch ist, ja, macht das Sinn eventuell. Aber was sind denn so die Gründe, warum der zu hoch sein könnte?
In den meisten Fällen ist das Stress.
Ach, okay.
Und dann steigt der Prolaktinspiegel. Und häufig hängt es auch mit der Schilddrüse zusammen. Also ne, wenn die Schilddrüse da die Funktion eingeschränkt ist, ne, dann haben wir da häufig auch eine Auswirkung auf das Prolaktin. Also ich weiß, im Kinderwunsch kann man es eigentlich nicht mehr hören mit entspann dich mal und Stress und hast du nicht gesehen und wenn ich erstmal entspannst, dann klappt das und sowas. Ne? Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Deswegen finde ich es ja immer so gut, wenn man schwarz auf weiß sieht, was sind die Werte für die Nebenniere, die für unser Stressempfinden verantwortlich ist und habe ich da ein Thema ja oder nein. Weil ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen dem, wie empfinde ich den Stress oder was merke ich wirklich als Stress. Zum Beispiel, mich nervt mein Chef, der grüllt mich immer an, ne? Das stresst mich voll. Ne? Oder ich kriege meine Sachen nicht erledigt, das stresst mich voll. Das ist dann so etwas, wo man wirklich wahrnimmt, das stresst mich. Es gibt aber auch Stressoren im Körper, die nehmen wir nicht unbedingt als Stressor wahr. Das stresst aber unser Hormonsystem. Ne? Weil unser Körper will uns immer unterstützen. Immer. Ist immer auf unserer Seite. Ne? Und dass wir den Stress nicht immer so als massiven negativen Stress empfinden, ist ein Abwehrmechanismus oder ein Überspielungsmechanismus. Ne? Der Körper sagt, na, ich halte dich ja, du brauchst ja die Energie, ich halte das mal auf dem Laufenden, aber hinter den Kulissen hat er da ganz schön mit zu kämpfen. Ne? Und ich finde, wenn ich das schwarz auf weiß sehe, dann kann ich auch sagen, okay, ich habe auf der körperlichen Ebene natürlich etwas, um den Umgang mit Stress, ne, auf dieser Hormonebene besser zu unterstützen, also auf dieser Nebennierenebene. Und ich habe natürlich auch auf mentaler Ebene ein bisschen was gar nicht mal die Entspannung bringt, sondern mehr das Vertrauen. Das finde ich ist das richtige Wort. Ich möchte gerne das Vertrauen in den eigenen Körper in den Kinderwunsch, ich tue das Richtige, ich bin auf dem richtigen Weg, das macht ja schon ganz viel mit uns.
Ja, und wenn das jetzt nicht unbedingt an der Frau liegt, sondern eher an dem Mann, was machst du dann? Also coachst du dann beide zusammen oder ist es dann eher, dass du deinen Fokus auf den Mann legst?
Also es spielen immer beide eine Rolle. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Es gibt ja auch viele, viele Angebote für uns Frauen, ne, dass wir uns da irgendwo untersuchen lassen und Behandlungen und so weiter, aber wenig für den Mann. Da wird ein Spermiogramm gemacht und fertig. Genau. Wenn das in Ordnung ist, ist gut. Wenn es nicht in Ordnung ist, künstliche Befruchtung. Aber da gibt es noch so viel mehr dazwischen. Na, also die Paare, die ich bei mir im Coaching habe, finde ich übrigens richtig, richtig cool, wenn auch die Männer so dabei sind, ne, und sagen, nee, ich möchte natürlich auch was machen. Ne, und ich habe erkannt, dass es wichtig ist, alleine für den Support meiner Frau. Und da gehen wir ähnlich vor, weil es sind ja die Lifestyle-Maßnahmen, die wir im Coaching machen. Ne? Also wir machen die Lifestyle-Maßnahmen, wir schauen, okay, welche Untersuchungen machen da vielleicht noch Sinn. Und das geht natürlich auch für einen Mann. Ne, das sind natürlich ein bisschen andere hormonelle Voraussetzungen, andere Faktoren wichtig. Aber machen kann man da schon in den meisten Fällen was, ne? Bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann arbeiten wir eben alle an diesem Thema, also zu dritt dann in dem Fall, ne? Frau, Mann, ich. Und das ist immer super, weil natürlich fällt es auch allen leichter, wenn zum Beispiel eine Ernährungsumstellung sinnvoll ist, ne? Wenn man das erkennt, dass das sinnvoll ist, dass da beide an einem Strang ziehen. Ne?
Und was sind so die Maßnahmen, die du dann mit den Männern umsetzt?
In den meisten Fällen, bei den Männern habe ich beobachtet, hat das auch viel so mit dem Umgang im Alltag zu tun. Auch hier, welche Nährstoffe brauche ich? Was sind meine Stressoren? Ne? Wie gehe ich damit um? Ne? Das sind so die Dinge, die am häufigsten mal anfallen. Also die meisten der Männer sind sehr lösungsorientiert unterwegs, was sehr, sehr gut ist. Ne? Und es ist so ein bisschen eine andere Herangehensweise manchmal, aber ich habe festgestellt, viele Männer sind auch in ihrem Beruf sehr eingespannt, ne, und sind da wirklich auch viel am Arbeiten. Und natürlich kann das auch ein Stressor sein. Ne? Das heißt jetzt nicht, ich höre jetzt auf zu arbeiten und mache nichts mehr und liege nur auf der Couch. Das überhaupt nicht. Ne? Aber es geht ja darum, was kann ich verändern in meinem Umfeld und wie kann ich damit noch besser umgehen. Also welche Nährstoffe brauche ich für diese Stressregeneration, ne, oder auch für Spermienqualität und so weiter und für mein Wohlbefinden. Und wie kann ich das am allerbesten in meinem Alltag umsetzen?
Also würdest du sagen, dass Stress und Ernährung im Sinne von Nährstoffmangel so die zwei häufigsten Gründe sind?
Meistens.
Okay.
Meistens, ne? Gibt natürlich auch noch andere Faktoren, aber das ist so das, was am häufigsten vorkommt.
Ja. Was mir gerade noch einfällt, ich glaube, das ist vor allem bei Männern eine Sache, vermutlich auch aufgrund der Hosen, aber es gibt ja viele Männer, die ihre Handy in der Hosentasche tragen, ne? Und man sagt ja oft, dass das auch die Fruchtbarkeit einschränken kann. Soweit ich mir das jetzt erklären kann, liegt es ja an dieser Strahlung, die ja Wärme erzeugt und ja zum Beispiel auch so einen Effekt wie eine Sitzheizung hat. Weißt du da, wie groß der Effekt ist?
Ja, das kann einen Faktor haben. Manchmal ist auch das auf dem Schoß arbeiten mit Laptops. Die werden ja auch heiß, ne? Sowas. Ja, ich kriege auch manchmal Rückfragen. Ja, darf ich meinen Mann noch erlauben, in die Sauna zu gehen? Ich meine, mit Covid ist jetzt eher was anderes, ne? Aber so grundsätzlich, ne? Oder heiß duschen oder irgendwie sowas, ne? Schaut euch dazu mal bei YouTube die Männerreihe an. Mein Mann Marc hat nämlich tatsächlich ein paar Videos dazu aufgenommen, aus Männersicht. Finde ich voll cool, dass er das gemacht hat. Schaut mal, da gibt eine extra Playlist dazu mit ein paar Videos. Und da gibt es dann auch die Daten und Fakten dazu. Hat alles einen Einfluss. Es gibt also ein paar Stellschrauben, an denen man auch im Alltag drehen kann. Und der Marc und ich auch zum Teil geben ein paar Infos dazu.
Ja, das werde ich auf jeden Fall unten nochmal verlinken für alle, die jetzt denken, vielleicht hören ja auch Männer zu, keine Ahnung, aber für alle, die jetzt denken, hey Mensch, da könnte man vielleicht nochmal ein bisschen was dran schrauben, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also Props an deinen Mann, dass der da auch für sein Geschlecht noch was beigesteuert hat, sehr cool.
Ja, fand ich auch gut.
Ja. es gibt ja auch noch sowas wie Fruchtbarkeitstees, ne? Also habe ich jetzt schon mal gehört, da sind ja auch wahrscheinlich verschiedene Pflanzenstoffe einfach drin, Wirkstoffe, wie wahrscheinlich auch Kurkuma. Bringen die denn was?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ne? Man kann da so viel fancy Zeug kaufen. Ne?
Das ist ja das Wahnsinn. Ne?
Man kann alles ausprobieren. Also für mich sind das alles so Feintuning-Maßnahmen, nenne ich das ganz gerne. Wenn die Ursache nicht geklärt ist und die Basis nicht da ist, wird das nicht viel bringen. Das muss man ganz klar so sagen. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe, wenn es jetzt die Schilddrüse ist, ne, ich habe an meiner Schilddrüse gearbeitet, ich weiß, meine Entgiftung passt, mein Körper kann diese ganzen Nährstoffe aufnehmen. Es fehlt nur noch so ein bisschen, oder es ist eigentlich schon alles in Ordnung, aber ich möchte so ein bisschen noch einfach auch das Gefühl haben, ich tue was. Ne? Wie ich das eben mit der goldenen Milch sagte, so ähnlich geht es in die Richtung. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, wenn ich den Tee trinke, ach, dann kann ich was tun, so für mich, dann geht es mir einfach besser. Ne? Ich tue was für meinen Kinderwunsch. Kann man machen, ne? Spricht jetzt nichts dagegen, das zu machen, aber so richtig müssen tut man es in meinen Augen nicht.
Ich glaube, es kommt auch immer drauf an, wie man das Tool sieht. Ich nenne den Tee jetzt mal, ich bezeichne es jetzt mal als Tool. Wenn man das sieht, um die Ursache zu bekämpfen, das ist natürlich dann nicht so zielführend, aber wenn man denkt, ich mache schon so viel und das gibt mir so den letzten positiven Effekt irgendwie und tut mir gut, dann kann das ja allein schon die Stellschraube Stress irgendwie so ein bisschen mindern, wenn man halt weiß, dass da könnte mir eventuell helfen. Und ich meine, mit so einem Tee kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht viel falsch machen.
Nicht so viel, ne? Also es gibt ein paar, die haben schon, man darf die Wirkung von Naturheilkunde und von Kräutern nicht unterschätzen, aber meistens sind die Dosierungen so, dass man das schon durchaus machen kann. Ne? Und auch ein Riesen-Learning für mich während der Zeit. Ich bin wirklich so ein faktenorientierter Mensch. Ne? Also wenn ihr dann nachher mal in den YouTube-Kanal reinguckt, ihr werdet das feststellen. Bei mir geht es darum, was konkret kann ich machen? Was soll ich essen? Wann soll ich das essen? Welches Supplement soll ich nehmen? Worauf muss ich achten? Wie lange soll ich schlafen? Welchen Sport muss ich machen? Ne? Wann soll ich Sex haben? Ne? Es gibt wirklich ganz konkrete Dinge bei mir. Deswegen habe ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan mit diesem mentalen Thema. Ja, Meditation und Stressempfinden und so weiter. Ne? Aber mein Riesen-Learning ist wirklich gewesen, es bedingt sich beides gegenseitig. Ne? Leichtes Beispiel, wenn ich nachts schlecht geschlafen habe und das dann auch vielleicht ein paar Nächte in Folge, habe ich danach eher mal schlechte Laune. Also da bin ich jetzt nicht so drauf, dass ich sage, boah, ich bin jetzt voll motiviert, ich gehe jetzt zum Sport, ich habe volle Energie. Ne? Nee, also eine mentale Reaktion auf einen körperlichen Effekt. Oder andersrum, ich habe einen Auftritt irgendwo. Ich soll vor 1000 Leuten sprechen, auf einer Bühne. Wenn man sich das mal vorstellt, da geht mir jetzt schon der Herzschlag schneller. Ne? Also man ist aufgeregt einfach. Ne? So, ich bin super vorbereitet, aber ich habe trotzdem voll Angst, einen Blackout zu haben. Das ist eine mentale Sache. Ja, ich habe Angst vor etwas oder ich mache mir Gedanken und mein Körper reagiert, mein Herz schlägt schneller. Ich kriege immer so Ausschlag, so rote Punkte, ne? Voll blöd, wenn man dann auf die Bühne geht. Aber weißt du, beides bedingt sich gegenseitig. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, weshalb man das nicht unterschätzen sollte. Und eine Frau aus meinem Coaching hat mir letztens gesagt, Melissa, ich mache das jetzt alles, ne, mit dem Yoga, Meditation, also ich habe das alles integriert. Und meine Freundin sagen mir, wo sind denn die Studien dazu? Was soll das denn bringen? Ist wurscht, ob da irgendwo Studien sind. Oder ob irgendjemand anders sagt, das bringt was. Das Wichtigste ist, dir bringt das was. Du fühlst dich besser damit. Du hast das Gefühl, du tust was für deinen Kinderwunsch. Das ist alles, was zählt. Ob Studien hin oder her, wichtig ist das Grundgefühl und das Vertrauen, was du dann hast im Kinderwunsch.
Ja, voll. Also es gibt klar auch in der Psychologie Studien und manche sind auch sinnvoll, um ja, gewisse Dinge nachzuvollziehen und auch zu verstehen. Aber ich finde, wenn man auf diese individuelle Ebene geht, ne, und dann sagt, ja, bei mir hat das nichts gebracht, ja, dann heißt es aber nicht, dass es bei anderen nichts bringt. Gerade bei so einem extrem sensiblen Thema kommt es halt einfach drauf an, was dir gut tut. Deshalb finde ich das sehr, sehr wichtig und auch gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast und gesagt hast, hey, das ist vollkommen egal, was andere sagen. Wichtig ist, dass es dir hilft und dass es dir gut tut. Und das ist ja auch echt ein essentieller Bestandteil. Deshalb sehr gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Worauf ich jetzt aber trotzdem eingehen möchte noch, unabhängig jetzt von dieser mentalen Komponente, ist das Ganze physiologische, anatomische. Ne? Also sagen wir jetzt zum ersten Mal, was ja ein riesengroßes Thema ist, ist das Alter. Also viele sagen ja auch, jetzt bin ich Mitte 30 und habe Angst, schwanger zu werden, weil zum Beispiel Fehlgeburtenrate oder Rate an Behinderungen hochgeht bei den Neugeborenen. Wie siehst du das denn? Also findest du, das Alter ist dann extremer Faktor oder ist das in deiner Beratung jetzt zumindest eher nicht so ein großer Punkt?
Also auch dazu gibt es ein YouTube-Video, Kinderwunsch ab 35.
Ja, das ist ja so die goldene Zahl, ne? 35.
35, genau, 35. Also, das Alter ist einer der Einflussfaktoren. Es ist nicht der maßgeblichste. Mhm. Ja, also das ist es ja gerade. Ne? Also ihr sagt das in eurem Intro von dem Podcast ja so schön. Ne? Ihr seid individuell, aber ihr seid nicht alleine. Ne? Das finde ich ja so schön. Ihr seid individuell. Das heißt, ja, wir werden älter. Ja, es gibt einen Einfluss auf unsere Eizellqualität und auch auf unsere Eizellmenge. Das stimmt. Ne? Wir haben einfach andere Voraussetzungen dann, wenn wir älter werden. Aber es ist nur einer der Einflussfaktoren. Es gibt noch ganz viele andere. Ne? Ganz viele andere. Und im Kinderwunsch haben wir ja eh immer den Bereich, den wir beeinflussen können, über unseren Lifestyle zum Beispiel, um das mal so zusammenzufassen. Und wir haben den Bereich, den wir nicht beeinflussen können. Ne? Das ist die Wahrscheinlichkeit, pro Zyklus schwanger zu werden, ne? Dass sich die Eizelle einnistet. Solche Sachen, das sind alles nur bedingt beeinflussbar. Und wenn ich jetzt da stehe und sage, ich bin jetzt schon über 35, ganz viele in meinem Coaching sind so in dem Alter, in dem Dreh, ne, so zwischen Anfang 30 bis 40, ne, so in dem Rahmen spielt sich das meistens ab, und sage, ich habe irgendwie Sorge oder bin mir da unsicher, dann wäre mein Tipp zu sagen, schau mal, welche Bereiche du für dich beeinflussen kannst. Was genau macht dir Angst? Wo sind vielleicht die Stellschrauben, wo du sagst, ah, wenn ich das mache und das regelmäßig mache und erkenne, ich habe in meinem Alltag jeden Tag etwas, was ich tun kann, um meine Chancen zu steigern und nicht das Risiko zu befeuern oder meine Angst zu befeuern, sondern das Vertrauen zu steigern, dann würde ich das so umsetzen. Mhm. Ne? Einfach gucken, wie real ist meine Angst überhaupt in dem Zusammenhang und mal abgesehen von dem Alter, welche Einflussfaktoren habe ich noch?
Ja, also ein Einflussfaktor ist ja auch, wann man eben Sex hat. Was ist denn da so der optimale Zeitpunkt für?
Also es macht schon Sinn zu wissen, wann die fruchtbare Zeit ist. Mhm. Na, die fruchtbare Zeit, mein Lieblingstool ist und bleibt die NFP, natürliche Familienplanung. Im Kinderwunsch für uns am relevantesten ist der Zervixschleim. Der Zervixschleim verändert sich im Laufe des Zyklus mit unserem Östrogenspiegel. In unserer fruchtbaren Zeit wird der... Ja, so verändert er seine Konsistenz in so ziehbar, ne, oder flüssig, gibt es auch. Ne, gibt auch Tabellen im Internet, wo man das nachgucken kann. Ne. Wenn ich merke, okay, mein Cervix-Schleim, der wird dünnflüssiger, um das mal so zusammenzufassen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass meine fruchtbare Zeit beginnt. Ne, klar, weil am Anfang des Zyklus ist der eher noch so ganz fest. Ne, da kommen die Spermien nicht durch. Je flüssiger der wird, desto eher kommen die Spermien durch. So kann man sich das, finde ich, ganz gut merken. So, und dann habe ich den Zeitpunkt des Eisprungs. Das Problem ist, die Eizelle, die ist nicht so ganz lange befruchtbar. Das heißt, ich schränke meinen Zeitraum so auf 2 Tage irgendwo ein. Das ist sehr eng. Hm. Wenn ich jetzt aber weiß, okay, die Spermien, die können ja so 5 Tage überleben in meinem Körper, ne? Dann verlängert sich diese fruchtbare Zeit um diese Zeit. Das heißt, ich weiß, mein Zervixschleim verändert sich. Ich habe 5 Tage vor Eisprung Zeit, weil die Spermien so lange überleben. Wenn ich in dieser Zeit dann jeden 2. Tag Geschlechtsverkehr habe oder häufiger von mir aus, bin ich super dabei. Mhm. Ne, bin ich super dabei. Man kann auch initial einfach mal die Basaltemperatur messen, die Körpertemperatur morgens nach dem Aufwachen, um so einzugrenzen, ah, wie lange ist denn so meine erste Zyklusphase, wann ist etwa mein Eisprung, wie lange ist so die zweite Zyklusphase, also hat das Ei genug Zeit, sich zum Einnisten. Dann weiß ich ja ungefähr, okay, wenn ich jetzt noch das mit dem Zellwechschleim dann in Verbindung bringe, habe ich einen ganz guten Indikator, ne, wann so der beste Zeitpunkt dafür ist. Aber es spricht auch nichts gegen häufiger. Ne? Wenn ich jeden Tag Sex habe, bleibt dabei, ne? Kein Problem.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, je öfter man das probiert, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass sich was einnistet. Aber ich finde, man sollte trotzdem den Sex nicht als Zwang sehen und so, oh, jetzt müssen wir schon wieder ran. Ne? Hauptsache irgendwie noch hier mehr, keine Ahnung, plump gesagt, Sperma in mich rein, damit das irgendwie befruchtet wird. Was ich ja auch oft schon gesehen habe, gerade in Filmen, fällt mir mal gerade so ein, ist, dass nach dem Sex die Frauen sich irgendwie oft so auf den Kopf stellen oder so, dass es noch weiter reinfließen kann. Ist das denn alles so Hollywood-mäßig oder funktioniert das wirklich?
Also würde das funktionieren oder was bringen, hätte ich wahrscheinlich schon ein Video dazu gemacht mit so gymnastischen Posen oder so. Aber in der Tat, die Spermien sind so schnell, die kommen ans Ziel.
Okay.
Mund, ne? Wenn sie, ne? Also da, wenn ihr liegen bleiben wollt, kein Problem. Wenn ihr einen Handstand machen wollt, auch kein Problem. Wenn ihr euch damit besser fühlt, macht das, aber viel bringen tut es nicht. Ihr müsst es nicht. Ne? Es macht sogar mehr Sinn, tatsächlich auch danach auf Toilette zu gehen, um einfach eine Blasenentzündung vorzubeugen. Ne? Das Ejakulat hat einen anderen pH-Wert. Da kann es eben mal sein, dass man das eher begünstigt. Ne? Und macht euch da keine Gedanken. Die Spermien sind schnell genug.
Ja, das ist nämlich auch oft ein Punkt. Ich hatte jetzt auch zum Beispiel in der letzten Episode oder vorletzten Episode mit einer Frauenärztin gesprochen, die auch gesagt hat, dass einer der häufigsten Gründe für Blasenentzündung eben ist, dass man nach dem Sex nicht auf Toilette geht, eben wegen dem Ejakulat, aber auch wegen den Bakterien, die währenddessen eingedrungen sind. Und das ist nochmal super, dass du das gesagt hast. Es liegt nicht daran, dass man danach auf Toilette gegangen ist direkt, sondern ist schnell genug, da braucht man sich keine Sorgen zu machen.
Genau, ich finde alles, was entspannt, ne, im Kinderwunsch. Also wo ich dann weiß, okay, das muss ich schon mal nicht machen, das kann ja auch wirklich zur Entspannung beitragen. Ne? Also wenn ich jetzt weiß, oh, ich habe so einen Berg an Sachen, die ich da irgendwie machen soll, muss, ne, oder sollte, dann finde ich, ist das so, das ist ja wie so eine Liste, die man abarbeitet. Ne? Das muss ich alles machen. Und wenn man da so ein bisschen was von wegnehmen kann und sich auf die Dinge konzentriert, die dann eher was bringen, das finde ich voll den Entspannungsfaktor.
Ja, und das Thema Ernährung, ne, haben wir jetzt ja schon öfter angesprochen, ist auch ein sehr, sehr großes Thema, vor allem, ja, halt einfach die Nährstoffe und auch Entzündungen, ne, die der Körper ja einfach da sowieso nicht, also braucht er ja sowieso nicht unbedingt, aber gerade in der Zeit ist noch, blöder. Was sind denn so deine ersten Tipps, bei denen du sagst, hey, stell deine Ernährung mal so und so um oder iss mehr davon, iss weniger davon?
Also Tipp Nummer 1 ist sicherlich ausreichend Proteine zu essen, Eiweiße. Ne? Und da würde ich so vorgehen, ich würde erstmal gucken, was habe ich so an Eiweißquellen in meiner Ernährung? Ne? Immer so mit dem Ziel, Proteine, Aminosäuren brauche ich als Baustoffe für meine Hormone. Hormone steuern mein Zyklus, meine Fruchtbarkeit. Also das ist so der Leitsatz, den man sich dazu sagen kann. Und das wäre das Erste, worauf ich achten würde. Na, esse ich genug Proteine, Protein als Basis zu jeder Hauptmahlzeit. Das ist ein schöner Grundsatz, den man sich gut merken kann, ohne was abwiegen zu müssen. Na, also eine Proteinquelle sollte in jeder Hauptmahlzeit mit dabei sein. Na, also das wäre etwas, wovon ich sagen würde, das wäre das Hauptding, worauf ich achten würde an meiner Ernährung, was ich mehr essen würde. Und zu dem weniger Essen, also klar, es gibt natürlich die offensichtlichen Sachen, ne, sowas wie Alkohol, ne, so Sachen würde ich weglassen natürlich. Ja. Und der Rest, da würde ich einfach mal gucken, wie geht's mir damit. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, immer wenn ich Brot esse oder irgendwelche Gebäcksachen, geht es mir danach irgendwie nicht gut. Ich kriege Sodbrennen, ne, ich habe irgendwie Magenschmerzen, ich werde müde, so eine bleierne Müdigkeit, ne, oder ich kriege so ein Nudelkoma jedes Mal, ne, dass ich mir aufs Sofa legen könnte. Dann würde ich mal drüber nachdenken, vielleicht hat es einen Einfluss. Ich lasse das mal 6 Wochen weg und guck mal, ob es mir damit besser geht. Man kann das alles super im Selbsttest rausfinden. Also ich weiß, ich bin auch so ein Freund von Schwarz auf Weiß, aber diese Nahrungsmittelunverträglichkeitstests, die sind noch nicht so ganz gut. Also ich habe festgestellt, dass die eher verunsichern. Wenn man das dann macht, darf man auf einmal das halbe Lebensmittelportfolio nicht mehr essen. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht um Diäten oder ich esse jetzt nur noch Reiswaffeln oder sowas. Also, oder ja, das macht es einfach nicht. Ich würde lieber individuell gucken, wenn ich merke, es gibt da einen Unterschied und ich könnte das mal ausprobieren. Dann würde ich das mal 6 Wochen weglassen. Unter 6 Wochen hat man meistens keinen Effekt. Über 6 Wochen kann man schon sagen, vertrage ich das oder vertrage ich das nicht. Ich bin ein großer Freund von dieser antientzündlichen Ernährung, dass man eben all das mal weglässt, was potenzielle Entzündungen auslösen kann, um dann zu gucken, wie geht es mir denn ohne das Ganze.
Ich bin auch eher Fan von einem Ernährungstagebuch, um dann noch selbst zu seinen Befinden rauszufinden. Ja. Und jetzt nicht zu denken, ja, nur weil ich jetzt hier zum Beispiel einen Provokationstest gemacht habe, kommt raus, ich vertrage keine Laktose. Aber vielleicht muss es ja gar nicht so unbedingt sein. Und dann aber zu schauen, hey, ich schreibe jetzt mal auf, wenn man jetzt beispielsweise auf das Thema Pasta kommt, ne? Schreibe ich auf, ich habe jetzt Pasta gegessen mit Tomatensauce pur. So, dann fühle ich mich direkt danach super müde. Dann hat man irgendwann mal, weiß ich nicht, irgendwie ein Latte Macchiato beispielsweise getrunken. Danach fühle ich mich auch nicht so gut, habe ich Magenschmerzen. Dann könnte man ja mal überlegen, okay, vielleicht hat das bei den Nudeln damit zu tun, vielleicht sollte ich da eine Proteinquelle dazugeben oder eine Fettquelle, dass das mein Körper, also dass das der Blutzuckerspiegel jetzt nicht so krass hochschießt und Insulin nachkommt und mich dann müde macht. Oder vielleicht sollte ich den Latte Macchiato mal mit, keine Ahnung, Sojamilch, Hafermilch, Mandeldrink oder was auch immer trinken, um zu schauen, geht es mir dadurch besser. Und so kleine Nuancen findet man meistens einfach nur durch so ein Ernährungstagebuch raus und nicht durch irgendwelche Tests. Und deshalb finde ich das super wichtig. Und da geht es ja auch nicht um, wie du gesagt hast, eine Diät oder Kalorienzählen, sondern es geht einfach nur darum, entweder welche Lebensmittelgruppe vertrage ich nicht oder vielleicht welche Kombination. Ne? Das ist ja auch oft eine Sache, dass man, wenn man jetzt beispielsweise, ich sag jetzt mal Kartoffeln, bei mir ist so, Kartoffeln blähen mich oft auf, aber es kommt auch darauf an, wie sind die zubereitet und mit was kombiniere ich das. So. Und nur weil man jetzt zum Beispiel einmal Kartoffeln nicht so gut vertragen hat, heißt das ja nicht, dass du alle möglichen Zubereitungsarten von Kartoffeln nicht verträgst, sondern da einfach mal rumprobieren kannst. Und das findest du ja durch irgendwelche Tests auch nicht raus.
Ja, richtig, genau. Und das finde ich super, ne? Weil das gibt dir ja auch voll das Bewusstsein. Mhm, so, ne? Total. Über den eigenen Körper und das eigene Essverhalten. Und auch, finde ich, wenn man das dann rausgefunden hat und verändert hat, dann gibt es ja auch nochmal so voll das Vertrauen in Richtung, boah, ich habe das selber rausgefunden und selber verändert. Also ich, das ist in meiner eigenen Macht, das rauszufinden und dann wirklich an meinem Wohlbefinden etwas zu verbessern. Ne? Mir geht es danach besser und ich habe das selber umgesetzt. Das finde ich auch einen schönen Faktor dabei.
Ja, voll. Man bekommt einfach das totale Bewusstsein für sein Essverhalten und auch für seinen Körper, weil man ist ja quasi in dem Fall ein bisschen gezwungen, drauf zu hören, wie reagiert mein Körper jetzt darauf. Und sonst macht man sich vielleicht da gar nicht so viele Gedanken. So, ja, ich habe jetzt Nudeln gegessen, bin ich halt müde, ist vielleicht das typische Mittagstief und hat gar nichts mit meiner Ernährung zu tun. Und da ist man dann ja wirklich, ich muss jetzt aufschreiben, wie es mir geht. Und ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Methode.
Auf jeden Fall. Ich finde,
du hast jetzt mega, mega viele Tipps gegeben und ich denke, diese ganzen Themen viel ausführlicher hast du ja jetzt schon öfter erwähnt, auch in deinen YouTube-Videos, ne? Das verlinke ich ja unten nochmal. Aber gibt es denn jetzt so eine Sache oder vielleicht sogar mehrere Sachen, die du jetzt gedacht hast, mein Gott, Laura, jetzt frag das doch mal endlich, die dir jetzt noch so total auf dem Herzen liegen, die du noch ja, den ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
Ja, also was ich gerne noch sagen möchte, sind so die ersten Schritte, die man gehen kann, ne? Weil es ist ja, man hat, also an Informationen mangelt es uns nicht. Ja, wir kriegen überall Informationen her. Manche davon sind widersprüchlich und es muss auch immer ein bisschen zu einem passen, finde ich, ne? Was man da so umsetzt, ne? Aber wenn du dich jetzt fragst, ne, auch als Zuhörerin, was kann ich denn jetzt als allererstes machen? Auch wenn du schon länger im Kinderwunsch bist oder gerade startest, darauf kommt es im Grunde genommen nicht an. Ne? So, und diese Schritte, Maßnahmen, die möchte ich jetzt nochmal aufzählen. Also, das allererste ist wirklich den Mut zu haben, auf deinen Körper zu vertrauen. Zu sagen, ich habe zwar so ein bisschen das Feedback, es ist alles in Ordnung, aber ich merke, da ist vielleicht noch irgendetwas. Geh dem nach. Ja, also du kannst deinem Körper vertrauen, in den meisten Fällen ist da dann auch was. Das zweite ist, such dir einen Ansprechpartner, der dich bei dieser Auswertung deiner Körperzeichen helfen kann. Ja, das kann ich sein, das kann auch jemand anders sein. Das können auch Homöopathen, das können auch gute Ärzte sein. Ja, das gibt da verschiedene Möglichkeiten. Such dir jemanden als Accountability-Partner, mit dem du dich austauschen kannst, der vielleicht auch nicht unbedingt aus deinem Inner Circle kommt, also keine Freundin, Freund, Mann, irgendwas, ne? Sondern jemand, der da von außen nochmal drauf guckt. Manchmal macht das ein klareres Bild. Dann das dritte ist, lern so ein bisschen deinen Zyklus kennen. Das finde ich mal ganz praktisch. Ne? Man muss jetzt nicht, auch wenn man sagt, dieses Messen ist immer ein bisschen aufwendig immer. Kein Ding. Ne? Es reicht auch mal, 3 Zyklen zu machen, um herauszufinden, wie funktioniert mein Zyklus überhaupt. Gibt es da Anhaltspunkte? Wir haben als Frauen den Vorteil, dass wir den Zyklus haben, als Indikator, als Sprachrohr von unserem Körper, alles in Ordnung mit unseren Hormonen oder sollte ich da mal genauer hingucken? Ne? So, das ist das dritte, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, ich glaube das dritte.
Ja, ist das dritte.
Ja. Genau, und dann geh ruhig auf Ursachenforschung. Ja, schau dir an, welche Ursachen kann es geben, was davon könnte auf mich zutreffen und mach dir dann deinen individuellen Plan. Vertrau auf die alltäglichen Dinge, die du machen kannst. Du musst auch nicht, wenn du was angefangen hast und was gemacht hast, direkt das Nächste machen. Ja, es ist nicht so, dass man sagt, boah, habe ich das gemacht? Okay, was als Nächstes? Was kann ich noch machen? Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Nee, es ist die Beständigkeit, die meistens zum Ziel führt. Wenn es die richtigen beständigen Sachen sind. Ne? So, und das fünfte, wichtigster Tipp, den hätte ich früher auch gerne als erstes bekommen, nicht so viel googeln.
Nicht so viel
googeln und zu viel in Foren lesen und sich da komplett verrückt machen. Dann gilt wieder Punkt 2. Such dir einen Ansprechpartner, der das für dich so ein bisschen filtern kann, mit dem du das vielleicht zusammen mal besprechen kannst. Ich habe das und das gehört, das und das gelesen. Man kriegt super viel Tipps ja von außen. Ne? Was ist da dran für mich? Bringt mir das was, mich persönlich, ne? Und was mache ich damit, mit dieser Information? Mag ich das umsetzen? Möchte ich dem weiter nachgehen oder ist das für mich nicht so relevant? Ja, also, und Google ist da gemein. Man verliert sich da schnell.
Ja, Google ist echt total fies. Also ich meine, wenn du da nur das geringste Symptom googelst, hat man schon Krebs. Also es ist
ja absolut
wirklich ganz, ganz, ja, es ist wirklich ganz übel. Und ich finde, gerade wenn man in so einer sensiblen Phase ist und sich unbedingt ein Kind wünscht und es vielleicht jetzt schon seit 2-3 Jahren nicht klappt, dann ist man mit Sicherheit super empfänglich für solche Dinge und malt sich direkt das Schlimmste aus. Deshalb der Punkt 2, den du jetzt aufgezählt hast, sich jemanden zu suchen, der da wirklich unterstützt, ist enorm wichtig.
Mhm. Ja, absolut.
Das waren sehr, sehr schöne Abschlussworte von dir und nochmal ganz, ganz wertvolle Tipps, die du mitgegeben hast. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir über dieses ganz sensible, aber extrem wichtige Thema und meiner Meinung nach immer noch etwas zu tabuisierte Thema gesprochen hast und auch durch deine Arbeit vielen, vielen Paaren helfen kannst und auch in Zukunft wahrscheinlich noch helfen wirst. Ich schicke ganz, ganz liebe Grüße in die Sonne. Ich meine, hier scheint zwar auch die Sonne, aber es sind trotzdem, glaube ich, nur 2 Grad draußen. Also ja, von daher wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und ja, bin schon ganz gespannt, was in Zukunft noch so von dir kommt.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Vielen Dank für die Plattform und bei Fragen, immer gerne Fragen, entweder bei Instagram oder bei YouTube. Ich freue mich, darauf eingehen zu können.
Perfekt. Bis dann.
Bis dann.